Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 428.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Haben wir eigentlich schon mal darüber nachgedacht, warum wir Trinkgeld geben? Geben wir es, weil es von uns erwartet wird? Geben wir Trinkgeld aus Dankbarkeit? Würden wir zum Beispiel einem Koch Trinkgeld geben? Ein Kellner kriegt es ja. In Deutschland ist das Trinkgeld im Restaurant die Regel. In Italien ist es überhaupt nicht üblich. In Japan ist Trinkgeld eine Beleidigung. Für die Friseurin oder den Toilettenmann liefert das Trinkgeld oft ein wichtiges Nebeneinkommen, wenn nicht sogar das Haupteinkommen in Deutschland. Hören Sie nun ein Zeitfragen-Feature von Günther Rohleder.
Trinkgeld gehört sich einfach. Also wenn man im Service arbeitet, ist es so ein stressiger Job. Ich finde, das gehört sich einfach. Die leben ja irgendwie auch davon.
Wir haben in Deutschland die Situation, dass in den Speisekarten drinne steht, dass der Preis inklusive Mehrwertsteuer und Bediengeld ist.
Hallo Dienstmann, ja, hallo Dienstmann.
Trinkgeld für mich ist eigentlich die Anerkennung, dass ich einen guten Job mache, dass ich als Person anerkannt und auch gemocht werde von meinen Gästen, dass die mich leiden können, dass es nett war.
Also ich finde, Trinkgeld kann es gar nicht genug geben, ja. Es sollte nur gerecht verteilt sein.
Man gibt es der Kellnerin, der Taxifahrer nimmt es, der Schaffner weist es zurück. Trinkgeld überrascht, löst Freude aus oder beleidigt. Es wird zugesteckt, hingeworfen oder diskret liegen gelassen. Es wird begehrt und herausgelockt. Immer wieder wurde es verachtet und bekämpft. Ist es ein Relikt aus aristokratischen Zeiten? Juristen haben versucht, das Trinkgeld zu verbieten.
Die Frage nach Trinkgeld, nach der Kommunikation und dem Verhalten zwischen Restaurantgästen und dem Personal hat natürlich etwas zu tun mit Esskulturen. Es hat auch etwas zu tun mit den Kulturen der Gastlichkeit, die regional wie national sehr unterschiedlich sein können. Und es hat natürlich etwas zu tun auch mit der Geschichte von Dienstleistungen.
Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin.
Man kann das gerade im neuen Europa heute deutlich machen. In den neuen europäischen Ländern ist natürlich die Tradition der Restaurantdienstleistung sehr viel geringer, sehr viel kürzer und ganz anders als im Westen. Und wer in den 90er Jahren etwa unterwegs war in ostdeutschen Restaurants und Städten, hat, wenn er westdeutsche Tradition gewöhnt war, tatsächlich natürlich manchmal sein blaues Wunder erlebt, weil Freundlichkeit gehörte nicht unbedingt zur Grundauffassung von Dienstleistern in dieser Zeit und in ostdeutschen Restaurants.
Aus ökonomischer Sicht haben wir es beim Trinkgeld mit einer Transaktion zu tun. Ein Restaurantgast zahlt einer Kellnerin freiwillig Geld für den Service, zusätzlich zum Rechnungsbetrag. Gleichzeitig findet zwischen Gast und Kellnerin aber ein soziales Ereignis statt, getragen von Gesten, Blicken, Worten und Atmosphäre. Es gebe Länder, so Wolfgang Kaschuba, in denen sei das Essen immer Teil einer Gastlichkeitskultur, gleich ob es mit der Familie eingenommen wird, ob man irgendwo eingeladen ist oder im Restaurant dafür bezahlt.
Da würde ich sagen, gehört auf jeden Fall Italien dazu, aber auch Länder, die uns jetzt gar nicht zunächst einfallen würden, wie Ungarn. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Kellnerinnen und Kellner dann liebreizend sein müssen. Nein, das ist eben oft eine Situation auf Augenhöhe. Diese Situation auf Augenhöhe bedeutet, ich bin zwar ein Dienstleister, ja, aber ich bin gleichzeitig sozusagen genauso viel wert wie der Gast. Ich will Respekt haben. Und dieses respektvolle Verhalten zum Beispiel führt in Italien dazu, dass es eine stumme Übereinkunft gibt. Man lässt einen entsprechenden Betrag liegen.
Der Egoismus hat das Trinkgelder Unwesen ins Leben gerufen. Der Egoismus und die gemeinnützige Gesinnung mögen sich die Hand reichen, um es wieder auszurotten. Man wende nicht ein, dass dasselbe einmal zu fest eingewurzelt sei und dass der Einzelne nichts dagegen vermöge. Ich werde nachweisen, dass selbst der Einzelne im beschränkten Kreise demselben mit Erfolg entgegentreten kann. Und was dem Einzelnen nicht möglich, vermögen mehrere, die sich zu diesem Zwecke verbinden, vermag ein Verein, vermag die Organisation des Widerstandes und Kampfes in Form der Assoziation.
Schreibt der Jurist Rudolf von Jering in seiner Streitschrift gegen das Trinkgeld, publiziert 1882. Neue Freizeitbedürfnisse entstehen und neue Berufe. Die einen gehen aus und gehen auf Reisen, die anderen bieten sich an als Kofferträger, Kellner und Zimmermädchen. Es entsteht eine neue Klasse freier Dienstleister. Entlohnt werden sie kaum oder gar nicht. Sie leben in erster Linie vom Trinkgeld.
Das ist die Zeit, wo die Großstädte wirklich entstanden sind und das Dienstleistungsgewerbe sich ausgebreitet hat.
Winfried Speitkamp, Historiker an der Uni Kassel.
Die Zeit, in der man auch schon am Wochenende mal wegfährt und insofern auch ein Freizeittransportgewerbe entsteht und Freizeitorte. Man fährt ins Siebengebirge oder sonst wohin, man macht eine Fahrt am Rhein und dabei werden überall Trinkgelder gezahlt. Insofern ist das dann ein großes Thema und auch materiell ein wichtiges Thema für eine große Gruppe von Bevölkerungskreisen, die eben jetzt in diesem neuen Dienstbotengewerbe leben. Es gab ja Dienstboten in den bürgerlichen Haushalten, die sozusagen direkt an die Familien angebunden waren, aber jetzt entstanden sozusagen freie Dienstboten als eigene Klasse, wenn man so will. Und das war natürlich eine Herausforderung für die bürgerliche Gesellschaft.
Schon in der aristokratischen Gesellschaft war es durchaus üblich, dem Droschkenkutscher ein Trinkgeld zu überreichen, der höhere Stand dem niederen, um sich für die Reise besonderes Wohlwollen zu sichern. Aber solange Dienstleistungen vor allem von Leibeigenen und Dienern erledigt wurden, waren Trinkgelder nach unserem heutigen Verständnis eher eine Randerscheinung. Das ändert sich in der bürgerlichen Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts. Winfried Speitkamp.
Das hing damit zusammen, dass tatsächlich man Trinkgeld eben bezahlen musste. Die Leute lebten davon. Und dann wurde auch tatsächlich Druck im Lokal erzeugt. Wer kein Trinkgeld bezahlte, wurde eben irgendwie markiert. Man hat dann ein paar Groschen auf den Boden geworfen, um deutlich zu machen, dass da ein Trinkgeldverweigerer sitzt oder anderes gemacht, um diesen Trinkgeldverweigerer irgendwie zu ächten. Also man wurde tatsächlich unter Druck gesetzt. Auch im Hotel, wenn man das Hotel verließ, konnte man es nicht verlassen, ohne Trinkgeld zu zahlen. Sonst musste man quasi Spießruten laufen durch die Angestellten, die sich da aufgestellt hatten.
Die Bürger fühlen sich regelrecht ausgebeutet. Sie schließen sich in Anti-Trinkgeld-Ligen zusammen, kritisieren das Trinkgeld aber auch als Rechtfertigung für die Ausbeutung des Personals durch seinen Dienstherrn. In gut laufenden Lokalen kann es passieren, dass die Kellnerin durch Trinkgeld mehr verdient als der Bürger, den sie bedient. Andererseits beginnt sich das Personal selbst gewerkschaftlich zu organisieren und für eine bessere Entlohnung zu kämpfen. Eine Kaffeehausterrasse in Berlin. Junge Leute sitzen auf rustikalen Bänken, an rustikalen Tischen und genießen die Sonne. Ein Mann um die 30 hat sich einen Cappuccino bestellt. Der Kellner ist gerade unterwegs.
Ich werde schon etwas geben, natürlich.
Warum geben Sie Trinkgeld?
Ich finde, es gehört dazu. Mein Gott, man bedient einem, dann will man was zurückgeben.
Wie viel wird es ungefähr sein?
Das weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 6 Euro bezahlen müssen, dann gebe ich 6,50 oder 7.
Hängt das auch vom Service ab?
Natürlich, ja, A und O. Wenn die Bedienung nicht nett ist, dann bekommt die nichts.
Und was heißt nett sein?
Lächeln. Lächeln, ganz einfach lächeln. Also, dass man halt mich anlächelt, wenn ich was bestellen will. Das gehört dazu.
Sehr schwierig. Also es gibt Leute, da denkt man hinterher tatsächlich, okay, hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht, dass der jetzt hier wirklich 10% gibt. Und dann gibt es wieder Menschen, da denkt man, Wunder was, wie toll man sich verstanden hat und die lassen sich auf 20 Cent rausgehen. Also das ist ganz, ganz schwer, das einzuschätzen. Kann man eigentlich nicht wirklich.
Elisa, Mitte 20, groß, blond und aufgeschlossen, hat Kellnerin gelernt und bedient in einem Berliner Tagesrestaurant. Servicezeiten zwischen 11 und 15 Uhr. Elisa kassiert mit ihren Kollegen auf ein Portemonnaie und teilt das Trinkgeld mit ihnen. Wie sie auf Gäste zugeht, entscheidet sie nach Typ und Situation.
Also wenn es zum Beispiel Gäste sind, die jeden Tag kommen, begrüßt man sie ganz anders. Man duzt sie natürlich auch, das ist so alles ganz freundschaftlich und nett. Wenn es Leute sind, die man noch nie gesehen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt es bei mir arg aufs Alter drauf an. Wenn es Leute in meinem Alter sind, bin ich da auch noch ganz anders. Da kommt dann auch mal ein Du oder ein Scherz.
Diejenigen, die bar am Tisch bezahlen, geben zwischen 5% und 10% Trinkgeld. Am Tresen, wo oft mit Karte bezahlt wird, läuft es sehr unterschiedlich.
Es gibt Leute, die es tatsächlich gar nicht geben. Es gibt Leute, die noch 50 Cent rüberschieben, so nach dem Motto, naja, sie waren ja doch ganz nett.
Ja, also ich denke, am Anfang habe ich mich dann auch über so eine Sachen geärgert. Mittlerweile weiß ich aber, dass es viele Kunden gibt, die einfach kein Trinkgeld geben. Das ist nun mal so. Und mittlerweile nehme ich das so hin.
Janine, braunes mittellanges Haar und schwarze Rüschenbluse, ist Friseurin in Berlin.
Die gibt's nun mal, die gehören dazu und ist ja Gott sei Dank auch nur ein kleinerer Teil. Verständnis habe ich dafür keins, aber ich nehme es hin.
Janine und ihre 4 Kollegen haben verschiedenfarbige Sparschweine im Laden verteilt. 4/5 ihrer Kunden geben Trinkgeld, 1/5 nicht. Das habe vor allem mit der Grundhaltung zum Trinkgeld zu tun, ist ihre Erfahrung.
Die türkischen Frauen, wenn die zufrieden sind, neigen auch dazu, sehr viel Trinkgeld zu geben. Und wiederum halt die Spanier und die Italiener eher weniger. Und dafür halt die Amerikaner geben wirklich sehr viel und Engländer im Durchschnitt eigentlich auch.
In den Restaurants, in denen die Kellner das Trinkgeld nicht in einen Topf werfen, ist es üblich, den Gastraum in Reviere aufzuteilen.
Die Kellner, die sozusagen die gut frequentierten Plätze bekommen als Revier, die sie auch abkassieren dürfen, das sind die Profiteure.
Sebastian Riesner, Sekretär bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, zuständig für Berlin und Brandenburg.
Die werden sicherlich auch ein relativ hohes Trinkgeld bekommen. Dann kommt sicherlich nochmal auf das Restaurant als solches an, ob es ein Ausflugslokal ist, ob es ein klassisches Speisenrestaurant ist. Aber es ist eben in so einem Restaurant nicht unüblich, dass der Oberkellner sagt, also Herr Meier, Herr Müller, Herr Schulze, Sie sind heute in Revier A, B, C oder D. Und dass dann über den Weg durchaus Druck ausgeübt wird, dass es eben keine gerechte Verteilung der Reviere gibt, sondern dass jemand, der vielleicht sich nicht wehren kann oder der erst neu im Betrieb ist oder sowas, vielleicht ein schlechteres Revier bekommt.
Ich kenne es von früher aus meinen Lehrzeiten, da war das auch so, da waren wir auch in Reviere eingeteilt. Das ist natürlich schwierig, weil man konkurriert und weil, wenn jeder sein eigenes Geld hat, ja auch sein eigenes Trinkgeld bekommt und es halt auch behalten darf, ist natürlich bei uns einfach, also ich finde es entspannter, so wie es ist. Man muss sich um nichts streiten, man ist ein Team.
Einkaufscenter Berlin-Mitte, Untergeschoss, die Kundentoilette. Am Ende des Korridors ein schwarzes Sofa, links ein Korridor zu den Damen, rechts eine Tür zu den Herren. An der Wand ein Schild. Das Management empfiehlt den Toilettennutzern, 50 Cent zu entrichten, als Dankeschön für die Dienstleistung des Reinigungspersonals. Auf einem Stelltisch an der Wand wartet eine Untertasse. Zwei Frauen in dunkelblauen Uniformen und weißen Blusen machen sauber. Die Ältere, braunes Haar, Hornbrille, Gummihandschuhe, beklagt sich bei ihrer Kollegin. Aus dem Müllsack in ihrer Hand tropft braune Brühe. Jemand wollte seinen Kaffee nicht mehr. Übers Trinkgeld reden? Nein, ins Mikrofon dürfe sie nichts sagen. Aber wenn sie das Geld behalten dürfte, wäre sie wohl reich. Sie folgt der Anweisung, die Münzen regelmäßig vom Teller zu räumen. Erst in die Jackentasche, dann in den Tresor. Mindestlohn? Inzwischen ja, aber das Trinkgeld muss komplett abgegeben werden. Nach der deutschen Gewerbeordnung von 2005 ist es nicht mehr legal, jemanden ausschließlich für Trinkgeld arbeiten zu lassen. Aber nach wie vor rechtfertigen Hotel- und Gaststättenbetreiber die niedrige Entlohnung ihres Personals mit Trinkgeld. Trinkgeld zu geben sei irrational, findet der Historiker Winfried Spaitkamp.
Auf dem Ausflugsschiff gibt man es dem Personal im Flugzeug nicht. Dem Kellner gibt man es, dem Wirt nicht. Bestimmte Leute sind beleidigt, wenn man ihnen Trinkgeld gibt, nur dafür, dass sie ihren Job anständig machen. Das wäre grundsätzlich eine Beleidigung. Bei anderen wäre es eine Beleidigung, wenn man keins gibt. Bei Handwerkern sind wir uns momentan unsicher, ne? Wer will noch was und wer nicht. Es ist insofern irrational, weil diese Relikte eigentlich unsinnig sind, denn wir haben längst das Trinkgeld durch ein Bediengeld, wie immer das hieß, unterschiedlich integriert in den Preis. Es steht ja immer drin, Bedienung inklusive, und trotzdem geben wir Trinkgeld.
Doch was unser Selbstbild betrifft, so Spaitkamp, sei Trinkgeld geben auch rational.
Wir wollen noch zeigen, dass wir sozusagen der Herr sind, dass wir in der Lage sind, Trinkgeld zu zahlen, dass wir wissen, wie wir uns benehmen können. Also wir wollten ein bestimmtes Bild von unserem Status erzeugen, wenn wir Trinkgeld geben. Es gehört dazu, das zu machen, und wir trauen uns nicht zu sagen, nee, ich habe schon gezahlt, ich zahle kein Trinkgeld mehr.
Untersuchungen in den USA haben ergeben, dass Restaurantgäste in Begleitung durchschnittlich mehr Trinkgeld zahlten, als wenn sie allein ausgingen. Dem Menschenbild des Homo economicus zufolge ist rationales Handeln von Eigennutz bestimmt. Christian Traxler, Ökonom.
Es gibt zum einen die Idee der wiederholten Interaktion. Das heißt, Sie gehen zu Ihrem Lieblingsrestaurant, Sie werden dort erkannt. Die Bedienung ist vielleicht ein Tick flinker bei Ihnen. Das Essen kommt vielleicht eine Spur liebevoller auf den Tisch geliefert. Vielleicht ist das abhängig davon, was Sie zum letzten Mal an Trinkgeld gaben. Da kann es sehr wohl rational sein, in einem klassischen, engen, egoistischen Konzept Trinkgeld zu geben.
Aber wie ließe sich mit dem Motiv Eigennutz erklären, warum wir bei einem einmaligen und mehr oder weniger zufälligen Restaurantbesuch Trinkgeld geben? Nur im traditionellen, neoklassischen Bild des Homo economicus, so Traxler, seien Eigennutz und rationales Handeln allein von monetären Motiven bestimmt.
Eigennutz kann auch berücksichtigen, zum Beispiel, was mein Umfeld über mich denkt. Das kann auch ein nutzenstiftendes Element sein und damit kann dann auch Eigennutzenmaximierung bedeuten, dass ich sehr wohl Rücksicht darauf nehme, was die anderen über mich denken, was das Bild ist, das ich durch mein Handeln an den Tag lege. Und damit ist dieser Begriff eigentlich viel breiter zu fassen.
Menschen, die etwas geben auf der Straße, oft Menschen, die gar nicht so viel haben, aber die genau registrieren, der oder die hat noch weniger. Also die führen einen kleinen gesellschaftlichen Lastenausgleich im Grunde genommen durch.
Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler.
Wir haben das genauso natürlich beim Trinkgeld und der Esskultur, denn in der Regel kann man schon sagen, dass die Leute mit etwas mehr Geld auch mehr essen gehen. Die Leute mit etwas weniger Geld schauen, dass sie das eben eher anonym machen, also in der Mensa oder in so einem Automatenrestaurant, da gibt mir der Kassierer normalerweise auch kein Trinkgeld, weil sie genau auf das Geld schauen müssen, während diejenigen, die ins Restaurant gehen, wissen, dass sie wahrscheinlich in 19 von 20 Fällen mehr verdienen als die Kellnerin oder der Kellner und die dieser Situation auch Rechnung tragen wollen. Also man könnte auch sagen, es ist ein Stück individuelle Anerkennung einer gesellschaftlichen Arbeit, die man möglicherweise für unterbezahlt hält.
Ich hatte schon Gäste, die mit dem Essen total unzufrieden waren und trotzdem Trinkgeld gegeben haben, weil sie halt auch immer sagen, naja, fürs Essen können sie ja nichts. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt und im Großen und Ganzen war es bei ihnen echt schön.
Grundsätzlich sei der Kontakt zwischen Bedienung und Küche bei ihr im Tagesrestaurant sehr gut, so die Kellnerin Elisa. Täglich tauschen sie sich aus über die Speiseangebote und Zubereitungsweisen.
Gäste, die mit dem Essen zum Beispiel auch gar nicht zufrieden sind, geben natürlich viel, viel weniger bzw. gar nichts. Wenn man mit dem komplett rundum Paket zufrieden ist, dann gibt man auch gerne mehr. Also das, finde ich, schon hängt auf jeden Fall zusammen.
Früher teilte Elisa das Trinkgeld nicht nur mit den anderen Kellnerinnen, sondern auch mit dem Küchenpersonal, bis es die Geschäftsleitung ohne Begründung untersagte. Alfons Kujat, gelernter Koch, war in verschiedenen Saisonrestaurants tätig, von Norderney bis Garmisch, unter anderem als Küchenchef.
Und da finde ich schon gerecht, wenn man da eben halt sagt, das gehört alles zusammen. Weil es ist ja ein Vorgang. Das, was letztendlich auf dem Teller landet und was letztendlich wieder gereinigt und weggeräumt werden muss und so weiter, gehört alles dazu. Und ich kann dann auch nicht nachvollziehen, dass ein Kellner oder eine Kellnerin zu mir sagt, das wäre ja ihre Arbeit. Das ist Blödsinn. Das haben alle gemacht. Also alle sind an diesem Produkt oder an diesem Vorgang beteiligt. Und so sollen sie auch für meine Begriffe daran partizipieren.
Ich behalte alles. Ich brauche hier nichts abgeben. Nein, nein. Ja, danke schön. Abends gucke ich, genau, was ist es denn heute? 8 Euro, 10 Euro, 20 Euro.
Nee. Ernst Vogel, Klomann in einem Restaurant.
Gibt einen Gast, der bezahlt 50 Euro fürs ganze Jahr, weil er immer mit einer Gruppe kommt, alle paar Tage. Und da muss man halt wissen, es gibt immer Menschen, die reinkommen, die auch wenig Geld haben. Danke schön. Und so freiwillig ist doch viel schöner. Als wenn ich hier ein Schild hätte, 50 Cent.
Ein enger Flur, ein niedriger Stuhl, zwei Türen. Auf dem Stuhl sitzt Ernst Vogel. Links geht's zu den Damen, geradeaus zu den Herren. Der freundliche Berliner, um die 80 Jahre alt, weißes Schläfenhaar, 1,90 Meter groß, trägt einen Baumwollpullover und über der Jeans eine rote Schürze. Er blickt auf gut 10 Jahre Erfahrung als Klomann zurück. Der Flur ist sehr eng. Ernst Vogel muss aufstehen, wenn mehr als zwei Personen zugleich vorbei wollen.
Danke und noch einen schönen Tag, gell? Entschuldigung, nur eine Frage, war alles sauber?
War super.
Danke. So, sehen Sie, der oberste Begriff auf diesem Platz heißt Dienstleistung. Wer das nicht kann, ja, der sollte sich da nicht hinsetzen. Manche pipeln ja daneben, nicht? Dann müssen sie eben wischen, ja? Ja? Sauber. Sehen Sie? Sauber. Da gehe ich so einmal durch und wische hier kurz. Wenn hier ist, dann muss hier weg.
Eine gastliche Toilette muss sauber sein. Ernst Vogel hält die Toilette sauber und er erinnert die Damen daran, dass er da ist. Mancher Erstgast wirkt ein wenig erschrocken, wenn er Ernst Vogel auf seinem Stuhl entdeckt. Aber mit vielen Stammgästen pflegt der Klomann ein herzliches Verhältnis.
Trinkgeld ist ein, sagen wir mal, ich bekomme ja auch eine Rente, nicht so hoch, aber es ist eine Anerkennung dafür, was man geleistet hat. So sehe ich Trinkgeld. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Kellner, wie mit dem Taxifahrer. Sind Sie einer der Busfahrer, den haben wir auch schon Weihnachten 5 Euro geschenkt. Trinken Sie mal einen schönen Kaffee. Sie fahren mich immer.
Und die herablassenden Gäste? Die Arroganten?
Für die ist ja jeder Toilettenmann die Unterschicht. Und da werde ich dann komisch. Ich stehe auf. Moment. Guten Tag, bitte sehr, danke sehr, auf Wiedersehen. Aus. Da verziehe ich ja kein Gesicht. Ganz freundlich und nett. Das muss man abprallen lassen. Keine falsche Gefälligkeit. 2 Punkte gehören zusammen. Man möchte nicht in die Einsamkeit gehen. Und je nachdem, wie Sie gelagert sind, sagen Sie, ich muss da irgendwas zuverdienen. Was habe ich denn früher gemacht? Und wenn Sie immer schon mit Publikum Verkehr hatten und wenn Sie dann wie ich auch noch eine Hotelpension oder haben woanders irgendwo geputzt, dann machen Sie das gerne. Und Sie sind nicht in der Einsamkeit. Vergessen Sie das nicht. Ja, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt zu Hause fernkicke und lese?
In einem US-amerikanischen Restaurant kann das Geben von Trinkgeld nicht mehr als freiwillige Entscheidung durchgehen. Das Servicepersonal, entweder gering oder gar nicht entlohnt, besteht mit Nachdruck auf seinem Anteil. Wer mit Karte zahlt, wird gerne aufgefordert, auf dem Lesegerät eine Trinkgeldrubrik anzutippen, ab 20% aufwärts. Ab dieser Höhe hat der Gast wieder Spielraum.
Das Trinkgeld ist ein Gabentausch und die Gabe an den Armen ist auch ein Gabentausch. Aber nun müssen die sich natürlich unterscheiden.
So der Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba.
Beim Trinkgeld passiert etwas anderes als Vorleistung, als bei der anonymen Begegnung mit einem Bettler. Damit wird das natürlich auch so ein bisschen zu einem Gesellschaftsspiel, bei dem wir eigentlich nur gewinnen und lernen können.
Warum geben wir Trinkgeld und was sagt das über uns? Das war das Zeitfragen-Feature von Günther Rohleder. Nachlesen und nachhören können Sie das Feature natürlich wie immer gerne bei uns im Internet auf www.deutschlandradiokultur.de.
Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Nachrichten für Kinder.
Die Ausweise bitte, das bekommt jetzt jeder zu hören, der nach Schweden einreisen will, ein EU-Land im Norden Europas. Und wer keinen Ausweis hat, darf nicht rein. Das betrifft vor allem Flüchtlinge, die ohne Ausweis nach Schweden wollen, in ein Land, das selbst nur 10 Millionen Einwohner hat und in dem schon sehr viele Flüchtlinge leben. Die Schweden wollen sich erstmal besser um die Flüchtlinge kümmern, die bereits in ihrem Land sind. Und deswegen kontrollieren sie mindestens 10 Tage lang genau ihre Grenzen. Das hat es schon seit etlichen Jahren nicht mehr gegeben. Auf solche Grenzkontrollen wurde in vielen europäischen Ländern lange verzichtet. Warum und was das mit einem kleinen Ort namens Schengen zu tun hat, das erfahrt ihr von Julia Eickmann.
30 Jahre ist es jetzt her, da haben sich in dem luxemburgischen Örtchen Schengen die Staatschefs von Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden getroffen und eine weitreichende Entscheidung gefällt. Die Grenzen zwischen ihren 5 Ländern sollten künftig geöffnet sein. Das bedeutet keine oder nur noch ganz wenige Kontrollen. So wird zum Beispiel das Reisen von einem Land ins andere erleichtert, aber auch der Handel und Warentransport. Diese Idee fanden viele so gut, dass mittlerweile sogar Länder dem Schengen-Abkommen beigetreten sind, die gar keine Mitglieder der Europäischen Union sind. Das Abkommen regelt noch weitere Dinge, etwa eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizei. Aber auch Sonderfälle, in denen an den Grenzen für eine gewisse Zeit wieder Kontrollen eingeführt werden können, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, damit nichts passiert, wenn eine Fußball-Weltmeisterschaft oder ein Treffen mit hochrangigen Politikern stattfindet.
Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
So, mal gucken, was habe ich alles da? Glücksschweinchen, 4-blättrige Kleeblätter. Hufeisen? Jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen Schornsteinfeger. Der bringt auch Glück. Wo bekomme ich den jetzt bloß her? Ich bin Tim und sichere mich gerade ein wenig mit Glücksbringern ab. Denn heute ist ja Freitag, der 13. Der Tag, der Unglück bringen soll. Der Tag, an dem man aufpassen muss, dass nichts Fürchterliches passiert. Schon deshalb, weil viele glauben, dass die Zahl 13 nur Pech bringt. Warum glauben viele an Glücksbringer oder Dinge, die angeblich Pech bedeuten? Das bekommen wir heute raus. Es gibt auch nicht wenige Leute, die vor schwarzen Katzen Schiss haben, vor allem wenn sie von links nach rechts über die Straße laufen. Das soll Unglück bringen. Aberglaube nennt man sowas, wenn Menschen solchen angeblich magischen Zeichen eine Bedeutung zumessen. Aber was steckt eigentlich dahinter? Warum sollen Hufeisen Glück bringen und warum ist heute, Freitag der 13., angeblich ein Pechtag? Ist das alles Quatsch oder ist doch was dran am Aberglauben? Das bekommen wir jetzt zusammen mit Heike Weber raus.
Im frühen Mittelalter glaubten die Menschen an höhere Mächte. Heute würden wir sagen, sie waren abergläubisch.
Aberglaube ist etwas Religiöses, womit sich die Leute früher Glück und Unglück erklärt haben. Also warum man gerade an dem Tag Glück oder Unglück hat.
Ich glaube, das bedeutet irgendwie falscher Glaube oder sowas. Die glauben an Geister und Hexen und sowas.
Damit man im Grunde genommen auch Vertrauen haben kann in Nachbarn, Freunde und andere, ist es am besten, wenn man sowas hat wie gemeinsame Dinge. Und der Glaube war zunächst mal einfach sowas wie gemeinsame Dinge. So wie das heute vielleicht in der Kinder- und Jugendkultur eine ähnliche Musik ist oder gemeinsame Gruppen, die man mag oder Sport oder andere, dann weiß man, wir kommen sagen gut miteinander klar.
Dr. Wolfgang Kaschuba ist Professor für Volkskunde an der Humboldt-Universität in Berlin und beschäftigt sich mit dem Leben im Mittelalter. Er sagt, der Volksglaube, wie man den Aberglauben damals noch nannte, war das, was für uns heute gemeinsame Regeln sind. Er half den Menschen, miteinander klarzukommen und Dinge zu erklären, die man nicht verstand. Zum Beispiel Naturphänomene wie Hagelstürme oder Unwetter. Vor allem an die Wunderkräfte von Bäumen, Sträuchern und Kräutern glaubten die Menschen in früheren Zeiten. Baldrian war ein beliebtes Abwehrmittel gegen den Teufel. Lorbeer sollte Haus und Hof vor Unheil schützen. Und Kamille wurde zum Schutz vor Blitz, Unwetter oder Seuchen an Türen und Ställe gehängt. Dass ein Gewitter entsteht, weil kalte und warme Luft aufeinandertreffen, wusste man im Mittelalter noch nicht. Damals dachte man, ein Blitz wird als Strafe von den Göttern aus dem Himmel geschickt.
Also ganz bekannt ist zum Beispiel das Hufeisen, das Glück bringen soll. Dann gibt's das vierblättrige Kleeblatt. Dann muss man einen Schornsteinfeger anfassen, dann bekommt man Glück. Aber man darf nicht unter seiner Leiter durchgehen, sonst hat man Pech.
Also man wollte mit dem Glauben natürlich auch ein bisschen quasi die Zukunft mitbestimmen. Man wollte auch das Gute erreichen, ein gutes Ziel erreichen. Oder man wollte sozusagen wissen, welche Zeichen da sind, die einem vielleicht vorhersagen können, das geht nun gut aus oder das geht nun schlecht aus.
Viele mittelalterliche Arzneien wirkten einfach, weil die Menschen daran glaubten. Andere enthielten Alkaloide. Das sind Stoffe, die schmerzlindernd wirken, die aber auch Halluzinationen hervorrufen, also Wahnvorstellungen. Der Patient spürte keinen Schmerz mehr, glaubte aber gleichzeitig, Dämonen und Geister zu sehen. Aus diesem Grunde sprach man den Heilerinnen magische Kräfte zu.
Hexen wurden als Hexen bezeichnet, weil sie sich mit Kräutern auskannten und manchmal auch, weil sie rote Haare hatten.
Eigentlich waren es ganz normale Frauen und manchmal waren es halt Kräutersammlerinnen oder Heilerinnen und weil die heilen konnten, was die normalen Leute nicht verstanden haben, warum das geht, haben die dann gesagt, dass sie übernatürliche Kräfte verfügt und deshalb heilen kann und deshalb ist sie eine Hexe.
Im Spätmittelalter breitete sich der christliche Glaube immer weiter aus. Die Kirche verlangte, dass die Menschen nach ihrer Glaubenslehre leben und an nichts anderes glauben sollten. Der Zauber der Heilerinnen galt von nun an als Hexenzauber. Das späte Mittelalter war eine düstere Zeit. Seuchen wie die Pest, Hungersnöte, Bürgerkriege und eine große Kältewelle wüteten in Europa. Die Prediger der Kirche sprachen von großen und schrecklichen Zeichen am Himmel und von der Strafe Gottes. Die abergläubischen Menschen suchten nach einem Verursacher für diese Gottesstrafe. Man gab den sogenannten Hexen die Schuld an Hunger, Krieg und Tod. Ein regelrechter Hexenwahn griff um sich. Jeder beschuldigte jeden. Oft war es nur Rache, Neid oder die Gier nach Reichtum, die die Menschen dazu trieb, andere der Hexerei zu beschuldigen. Wer eine Frau wegen Hexerei anzeigte, der erhielt sogar eine Belohnung von 2 Gulden. Die Zeit der Hexenverfolgung dauerte mehr als 300 Jahre an. In dieser Zeit wurden Hunderttausende von Menschen in ganz Europa als angebliche Hexen angeklagt und getötet. Der Daumen galt von jeher als Glücksfinger. Schlug man ihn in die Faust ein, drückte man ihn also, so galt dies als eine Art Bannzauber gegen böse Mächte wie Dämonen und Hexen.
Ich bin froh, dass es heute keine abergläubischen Leute mehr gibt.
Es gibt auf jeden Fall heute noch Aberglaube, weil zum Beispiel bei vielen Hotels gibt es nicht die Hotelnummer 13 und bei Flugzeugen gibt es auch den Platz 13 nicht, weil 13 abergläubisch als Unglückszahl gilt.
Also, es ist ja auch so, dass Menschen, wenn sie 13 werden, in die Pubertät kommen und die Pubertät ist ein ziemlich schwieriges Alter. Ja, und vielleicht kommt es auch ein bisschen daher.
Die Zahl 13 gilt noch heute als Unglückszahl. Dabei hat sie ihren schlechten Ruf vermutlich nur deshalb, weil sie einfach nicht in das lange, zeitgängige Duodezimalsystem passt, das Mengen, Maße und Entfernungen in 12er-Schritte einteilt. Das Jahr hat 12 Monate. Der Tag ist in 2 mal 12 Stunden aufgeteilt. 1 Dutzend, das sind 12 Stück. Die 13 passte da irgendwie nicht hinein und wurde so zur Unglückszahl. Es war die 13. Fee, die Dornröschen verzauberte und das ganze Land in einen 100-jährigen Schlaf fallen ließ. Kommt die Zahl 13 mit einem ganz bestimmten Wochentag zusammen, haben viele Menschen besonders große Angst, dass ihnen etwas Blödes passieren könnte.
Ja, also mein Papa hat mir was über Freitag den 13. erzählt. Und ja, er hat gesagt, dass Freitag der 13. ein ganz besonderer Tag ist. Und dass der eben gar nicht oft vorkommt. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es ein Pechtag ist.
Wir müssen uns also keine Sorgen machen, weil heute Freitag der 13. ist. Ich habe sowieso nie verstanden, was an einem Freitag schlecht sein soll. Schließlich beginnt heute das Wochenende. Heike Weber hat uns erklärt, was an Aberglauben dran ist.